Theater. Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Willkommen zurück bei Porta mit Miguel Castro und Alexander Wittlings. Frankreich vor fast 700 Jahren. Ritter kämpfen gegen Ritter, Bogenschützen und Armbrustschützen feuern ihre tödlichen Pfeile ab. Es ist der Beginn des Hundertjährigen Krieges im Nachbarland. Und in dieser Schlacht kommt ein luxemburgischer Graf zu Tode. Johann, auch bekannt als Johann der Blinde oder Johann König von Böhmen.
Und was er trotz fehlendem Augenlicht auf diesem Schlachtfeld zu suchen hatte, wie dieser Luxemburger überhaupt König in Böhmen wurde und warum er lange nach seinem Tod oberhalb der Saar eine neue Ruhestätte fand, das ist Thema unserer neuen Episode. Und unser Kollege Alexander Schumitz kennt sich aus mit der Geschichte von Johann. Willkommen.
Hi, ich grüße euch.
Hallo, wer war denn dieser besagte Johann?
König Johann ist geboren worden am 10. August 1296 in Luxemburg und er war der Sohn des deutschen Kaisers oder späteren deutschen Kaisers Heinrich VII. Und der Margarete von Brabant. Er war ein ziemlicher Tausendsasser, er war ein leidenschaftlicher Turnierkämpfer, er war ein reisender Herrscher, der so ein bisschen erdrückt wird zwischen dem Kaisertum seines Vaters und dem Kaisertum seines Sohnes.
Und nicht zu vergessen, dem Erzbistum seines Onkels, der war nämlich der Erzbischof und Kurfürst von Trier, Balduin von Luxemburg, ne?
Genau, und Balduin von Trier, aber er selbst hat es nie zu deutschen Kaiserwürden geschafft. Er war einfach nur König.
Nur ist gut.
Und über was hat Johann alles geherrscht?
Ja gut, es war natürlich in diesen Zeiten ein ganzes Potpourri an Herrschaftsgebieten, in denen sie geherrscht haben. Natürlich Luxemburg, natürlich Böhmen, Polen gehörte dazu, Teile Schlesiens, Teile Oberitaliens. Diese Dynastien haben vor allem immer eines gemacht, Land gesammelt. Und dafür haben sie Krieg geführt.
Und auch im Sinne der Mehrung des eigenen Familienbesitzes. Ne? So Motto, ich verheirate meine Kinder mit den und den Prinzen oder Prinzessinnen und dann deren Erben bekommen halt dann die und die Länder noch dazu. Und irgendwann mal hat man da so ein Riesenkonglomerat an Besitztümern.
Genau, das gehört natürlich dazu. Und man macht damit auch, und das ist für die Schlacht von Crécy am Ende nochmal ganz spannend, man knüpft damit auch Bande in andere Königshäuser und man wird plötzlich belehnt und muss dann wieder anderen Herren dienen. Und so reitet man dann irgendwann auch in die Schlacht von Crécy.
Die Schlacht von Crécy, da kommen wir gleich noch drauf zu. 1346, da ist dann Johann schon ein alter Mann sozusagen und völlig erblindet. Wir haben es am Anfang ja gesagt. Aber wir sind zunächst noch am Anfang in seiner Kindheit. Denn seine Familie, wir haben es gerade erfahren, die war alles andere als unwichtig in diesem damaligen mittelalterlichen Deutschland. Er hatte aber als Jugendlicher ja echt einiges durchmachen müssen. Was kannst du uns dazu sagen?
Also ich meine, er war natürlich der Sohn eines Kaisers und in dieser Rolle musste er natürlich hereinwachsen, weil wenn der Vater Kaiser ist, soll natürlich der Sohn auch irgendwann mal Kaiser werden. Das machte man damals im Westteil des Deutschen Reiches so oder des Heiligen Römischen Reiches präziser so, dass man seine fürstlichen Söhne ausbilden ließ und Johann wurde in Paris ausgebildet.
Also gar nicht in Luxemburg?
Gar nicht in Luxemburg. Luxemburg war ja nur, ich sag mal, ein paar Steine, ein bisschen Burg. Aber ansonsten, wie alle deutschen Könige und Kaiser, waren diese Familien immer auf Wanderschaft. Die hatten noch nicht, wie das später im Mittelalter der Fall sein wird, irgendwelche Residenzburgen. Sondern die sind von Pfalz zu Pfalz gezogen. Das war natürlich auch das Leben von Heinrich VII. Er zog von Pfalz zu Pfalz. Immer auf der Suche nach Geld, um den nächsten Krieg führen zu können.
So ungefähr, genau. Und dieser Johann, der sollte dann ja auch irgendwann mal halt die Ländereien seines Vaters übernehmen. Und sein Vater hat dazu auch konkrete Pläne geschmiedet, beziehungsweise die anderen Fürstenhäuser ja auch. Die haben ja auch geschaut, da ist ein junger Mann, dem gehört die Grafschaft in Luxemburg, dessen Vater ist Kaiser in Deutschland, gute Partie. Und da kommt also dann eine böhmische Prinzessin ins Spiel.
Da kommen dann Elisabeth von Böhmen ins Spiel. Es ist so, dass die Elisabeth von Böhmen eine der Erbinnen des böhmischen und des polnischen Thrones ist und sie muss eine sehr machtorientierte Person gewesen sein, die auch schon mehrere potenzielle Freier ausgeschlagen hat aus namhaften Königshäusern in Europa.
Und die aber in ihrer eigenen Heimat zunächst nicht zum Zuge kam. Ihre Schwester hatte zunächst mal den Thron bekommen mit ihrem Mann und sie opponierte dagegen und suchte also quasi einen Kandidaten, mit dem sie halt ihre
Schwester ausstechen konnte, beziehungsweise, ich sag jetzt mal banal, in die Schlacht ziehen konnte und sie vom Thron schubsen konnte. Also es gab in Böhmen 1618, zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges, eskaliert das nochmal, dieser Konflikt zwischen Herrscherhäusern und Adligen. Und das haben wir aber schon zu Beginn des 14. Jahrhunderts in Böhmen, dass die Adligen und die Herrscher irgendwie nicht mehr miteinander grün sind. Und so versucht natürlich jeder irgendwie seine Position zu bekommen. Und der Sohn eines deutschen Kaisers ist natürlich eine gute Partie. Das bedeutet Machtfülle.
Aber aus heutiger Sicht nicht ganz nachvollziehbar. Unser Johann ist gerade erst 14, als er die Elisabeth heiratet und die ist 18.
Das waren im Mittelalter beste Heiratsalter. Da wurden Frauen viel früher verheiratet, Männer auch. Und diese dynastischen Ehen, die wurden ja schon geschlossen, kaum dass sie aus der Windel herausgeguckt haben, die Kinder.
Und die beiden sind ja dann ja auch nach Prag gezogen, also in die Hauptstadt von Böhmen.
Genau, sie leben in Prag, machen aus Prag eine Residenzstadt oder den Anschein einer Residenzstadt und bekommen auch relativ viele Kinder.
Aber mit Verlaub, den hat doch dann keiner zunächst mal ernst genommen, oder? Er 14, sie 18, also er quasi König Fremdling in diesem weit entfernten Land von Luxemburg?
Es ist so die Frage, Heinz-Dieter Heimann, der darüber lange geforscht hat, würde sagen, das ist die Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts, die aus ihm diesen Fremdling macht. Er würde das schon eher so in die Kategorie setzen, hier wurde Macht demonstriert und man hat Bündnisse geschmiedet, um seine Machtposition auszubauen. Und insofern war er gar nicht so fremd in Böhmen. Er war halt viel in Europa unterwegs. Und das waren teilweise seine Kinder ja auch. Der spätere Kaiser Karl IV., sein ältester Sohn, war ebenfalls in Paris zur Ausbildung. Also der hat erstmal die französische Hofschule genossen, weil das war im Mittelalter, naja, ich sag mal, wie heute Harvard und Princeton in Amerika oder Cambridge und Oxford in London. Da musste man einfach seine ritterlichen Tugenden lernen.
Und was genau haben die da alles gelernt?
Naja, so die klassischen mittelalterlichen Geschichten wie Rhetorik, Algebra, Theologie, natürlich noch ein bisschen Juristerei, also so ein bisschen Recht schadet auch nicht in dem Zeitraum.
Auch Kriegskunst?
Das war in Anführungszeichen Freizeit. Also adlige Normen, adliges Benehmen gehörte natürlich dazu. Du musstest wissen, wie du ein Schwert händelst. Du musstest wissen, wie du reitest. Du musstest wissen, wie du in einen Tjost, also einen Lanzenkampf auf Pferd gehst. Das gehörte natürlich dazu. Und du musstest auch lernen, wer hinter all diesen Wappen denn als Mensch steckte. Welche Dynastie war das?
Klingt nach Game of Thrones. Aber es ist ja auch tatsächlich eine Epoche damals in Europa, dieses späte Mittelalter, in der es halt nicht den modernen Verwaltungsstaat gibt, wie wir ihn heute kennen, mit funktionierender Justiz, Behörden, Regierung, Parlament, sondern im Prinzip galt, salopp ausgedrückt, das Recht des Stärkeren und Konflikte wurden durchaus auch mit Gewalt ausgetragen.
Natürlich wurden Konflikte mit Waffen ausgetragen, aber auch viel wichtiger war noch sozusagen dein Rang innerhalb des Adels.
Das stimmt.
Der war natürlich alles entscheidend und der löst ja auch immer wieder die großen Konflikte des Mittelalters und der Neuzeit aus.
Und in dem Zusammenhang unternimmt der Vater von Johann, der Kaiser in Deutschland, wir müssen mal gleich mal seinen Namen nennen, Heinrich hieß der, der will unbedingt nach Rom, denn er will sich noch vom Papst zum Kaiser krönen lassen und überhaupt will er dafür ein bisschen Ordnung sorgen, weil damals gehört Norditalien zum Einflussbereich dieses Deutschen Reiches oder Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, wie es ja auch dann genannt wurde. Und dort kommt es dann quasi zu einer Familienkatastrophe.
Ja, erst stirbt seine Mutter an einer Krankheit.
Die war auch mitgegangen.
Die war mit. Also ich meine, diese Familien sind natürlich immer in ihrer Gesamtheit gereist. Also es war nicht so, ich reise dann mal und du bleibst hier hübsch am Herd, sondern man hat den ganzen Hofstaat mit auf die Reise genommen. Und so eine Krönung in Rom zum Kaiser war natürlich das Höchste, was ein Herrscher im Heiligen Römischen Reich erlangen konnte. Weil ganz lange Zeit man nur sich dann Kaiser nennen durfte, wenn man vom Papst in Rom gekrönt worden war. Ja, und auf dieser Reise ist halt erst seine Frau gestorben, die Margarete, und dann später auch Heinrich der Siebte.
Und da ist der Johann, glaube ich, auch noch 17 oder 18, glaube ich.
Ja, ja, also Johann ist noch jung. Und jetzt geht es natürlich um die Frage, wer wird der Nachfolger von Heinrich dem Siebten? Und da haben wir ja im Heiligen Römischen Reich die 7 Kurfürsten. Die müssen bestimmen, wer der deutsche Kaiser wird. Und jetzt könnte man glauben, weil ja Balduin, der Onkel von Johann ist, dass Johann gute Karten hat, aber Pustekuchen. Die anderen Kurfürsten sagen, nee. Diese Luxemburger Dynastie, die wird uns zu mächtig. Wir wollen einen anderen Kaiser haben. Und so kommt dann ein Wittelsbacher ins Spiel, ein Bayer, der Ludwig. Und deswegen wird halt Johann nicht mit 17 Jahren deutscher Kaiser.
Sondern bleibt Zeit seines Lebens König von Böhmen.
Aber damit hatte Johann wahrscheinlich auch ein riesen Fadenkreuz auf der Stirn, oder? Als Sohn des ehemaligen Kaisers?
Nein, würde ich jetzt, glaube ich, nicht so behaupten. Ne? Er hat ja Treue quasi geschworen gegenüber dem neuen Kaiser.
Er war auch zunächst grundsätzlich mal ganz gut befreundet. Das, was man so Freundschaft nennen kann. Also sie haben sich wohl, so kann man den Texten entnehmen über beide, anfangs ganz gut verstanden. Das Verhältnis wurde im Laufe der Zeit immer schwieriger, weil natürlich Johann für seine Familie immer weiter expandieren wollte. Und Johann natürlich mit seiner Frau dann auch nicht so richtig gut umgegangen ist.
Anni, echt? Was ist da passiert?
Ja, er hat sie in die Ecke geschubst und gesagt, mit dir rede ich nicht mehr.
Nicht schön.
Seine Frau ist dann in einem Kloster gewesen und vereinsamt gestorben. Er hat dann auch diesen innerfamiliären Konflikt, ich sag mal, mit einem Machtwort gelöst.
Und wie wurde Johann dann eigentlich König von Böhmen? Also seine Frau war ja nicht die erste in der Thronreihenfolge.
Naja, mit den Adeln in Böhmen hatte man sich verständigt, dass halt Johann ihr König und Anführer wird. Und das ging auch eine Weile gut, bis seine Frau auch mehr Anteil an der Macht haben wollte. Und dann wieder mit dem Adel gegen Johann intrigierte, was dann halt zu diesem Bruch zwischen beiden führte. Und er sie dann halt in die klösterliche Verbannung verabschiedete und gesagt hat, mit dir nicht länger.
Ja, was wissen wir denn sonst vom Charakter von Johann?
Das ist schwierig, weil mittelalterliche Quellen, die schreiben nicht viel über ihn. Und er hat also auch nicht viel Schriftgut quasi hinterlassen, woraus man herauslesen könnte, was er ist. Was klar ist, ist, er ist in unendlich viele Schlachten und Kriege gezogen. Und ich sag mal, das lässt den Schluss zu, er war ein kriegerischer Geist und ein kämpferischer Geist. Und er war bestimmt alles andere als einfach in der Kommunikation. Also ich denke mir, er wird gesagt haben, was ich sage, ist hier recht, Punkt aus und darüber diskutieren wir nicht. Er wird ein autoritärer Herrscher gewesen sein.
Und er war ein echter Ritter, wie man sich das vorstellt. Der ist mit Rüstung und so zu Turnierkämpfen losgezogen.
Genau, genau. Und er war natürlich gern gesehener Gast bei diversen Turnierkämpfen, weil er das mit Leidenschaft tat, wie schon sein Großvater.
Aber er ist ja dann blind geworden.
Er ist deshalb blind geworden, weil die luxemburgische Dynastie eine Erbkrankheit hatte. Heißt, diese Ophthalgie ist eine erbliche Genveränderung, die dafür sorgt, dass erst ein Auge erblindet. Und wenn man das nicht rechtzeitig operiert, erblindet man auch auf dem zweiten Auge. Johann ist behandelt worden, allerdings hat man dabei auch das zweite Auge verletzt, sodass er dann anschließend auf beiden Augen blind war.
Er blieb aber König zunächst?
Er blieb König. Mit seinen Italien-Missionen hat er sich auch mit den Franzosen nochmal eng verbandelt und war quasi auch Lehnsnehmer des französischen Königs.
Wie alt war er da, als er blind wurde?
Er war blind so mit Mitte 40.
Fürs Mittelalter ein alter Mann.
Da war er schon durchaus ein älterer Herr.
Sein Sohn Karl war zu dem Zeitpunkt auch schon erwachsen. Der ist ja dann auch dann tatsächlich dann zum deutschen Kaiser dann gewählt worden.
Genau.
Während sein Vater weiterhin König von Böhmen blieb. Und dann kommt es zur besagten Schlacht.
Genau.
In die der Johann dann ja auch zieht, weil du hast es gerade erwähnt, der Johann von Böhmen hatte ein Lehnsverhältnis mit dem französischen König. Das heißt, er besaß Territorien, die eigentlich zu Frankreich gehören und hatte also quasi so eine Art Treue dem französischen König gegenüber geschworen für dieses Territorium, was er da besaß. Und als der französische König dann quasi zu den Waffen rief, hat Johann nicht gezögert und gesagt, das ist auch mein alter Freund, die waren sich auch persönlich befreundet und ich komme, oder?
Genau, so war das. Das war ja nicht nur Johann, der in die Schlacht von Crécy mit dem französischen König zog, sondern eigentlich das Who is Who des deutschen Mittelalters zog an der Seite von König Philipp in die Schlacht von Crécy.
Und dazu müssen wir kurz erklären, zwei Großmächte, England und Frankreich, streiten miteinander um große Gebiete im heutigen Westen von Frankreich, was nämlich die englischen Könige quasi als eigenen Besitz hatten. Vor allem ist zu nennen das Gebiet, was wir heute kennen als Aquitanien um Bordeaux herum, also in südwesten Frankreich, in Normandie. Und zu allem Überfluss kommt es irgendwann mal im Laufe dieser ganzen dynastischen Geschichten zu der Situation, dass der damalige englische König verwandtschaftlich verbunden ist mit dem französischen Königshaus und die Franzosen haben keinen König mehr. Das heißt, es gibt da mehrere Gruppen, die um die Macht streiten und sagen, ich bin jetzt aber der neue König, weil ich bin der Enkel von dem und dem. Das war beim englischen König der Fall. Und die Franzosen haben gesagt, ich bin aber der Graf von Valois. Und das war doch vorhin quasi mein Onkel gewesen, der letzte König von Frankreich. Und so kommt es dann zu diesem Aufeinanderprallen, dem Beginn dieses, was wir heute kennen als 100-jährigen Krieg, wo Frankreich und England 100 Jahre lang quasi gegeneinander gezogen sind. Immer wieder übrigens, nicht permanent. Und die Schlacht von Crécy, von der wir jetzt reden, das war quasi der Auftakt.
Und da reitet Johann jetzt in voller Rüstung blind
los
hinein.
Andere würden zu Hause bleiben und sich pflegen lassen, aber nein, er lässt sich aufs Pferd spannen und reitet dahin.
Genau. Immerhin hat das Pferd was gesehen.
Und als die dann da aufeinanderprallen, heute weiß man, das muss ein Gemetzel gewesen sein, wie jeder Krieg. Aber in diesem Fall muss es wirklich ein Gemetzel gewesen sein, was die Engländer unter den Franzosen angerichtet haben.
Vom Prinzip her wurde in der Schlacht von Crécy die komplette französische Elite gekillt. Die sind alle im Pfeilhagel der Engländer untergegangen, weil diese Rüstungen viel zu schwer waren und die Pfeil und Bogen der englischen Armee einfach tödliche Waffen waren in dem Falle.
Die sogenannten Langbögen der Engländer.
Genau, das waren die Langbögen. Und mit so einer Rüstung bist du ja komplett auch unbeweglich, wenn du mit 30 Kilo auf dem Pferd sitzt. Und schon wenn du vom Pferd fällst, kriegst du ein mittleres Schleudertrauma, wenn du auf dem Boden landest. Und dann sollst du wieder aufstehen und kämpfen. Das geht nicht.
Und die Engländer haben es ja auch anders gemacht. Die haben nämlich ihre Reiter nicht losgeschickt, ihre Ritter, sondern die sind auch abgestiegen und haben zusammen mit den Bogenschützen zusammen gekämpft. War also quasi eine Phalanx, die nicht zu überwinden war in diesem Fall. Ich habe hier noch eine Schrift, die nach dieser Schlacht entstanden ist. Froissart's Chronique sind also Aufsätze, die nach diesem 100-jährigen Krieg entstanden sind und quasi diese Geschichte wiedergeben, also auch aus dem späten Mittelalter. Und da heißt es, dass als die Schlacht hin und her wogte, auch dieser blinde König eingreifen wollte. Er hat gefordert, dass er halt in die Schlacht geführt werde. Dazu braucht man ja halt die Bediensteten. Und die haben gesagt, klar, kein Problem, obwohl es wahrscheinlich der sichere Tod bedeutete. Und die haben sich dann alle aneinander gebunden. Also die haben ihre Pferde aneinander gebunden und sind dann also gemeinsam in diese Schlacht geritten. Und dann heißt es hier in den Chroniken, der König war so weit vorn, dass er mit seinem Schwert einen Schlag tat. Ja, mehr als vier. Und kämpfte tapfer. Und so taten es auch seine Leute. Und sie wagten sich so weit vor, dass sie dort alle erschlagen wurden. Und am nächsten Tag fand man sie an dem Ort um den König herum und alle ihre Pferde waren aneinander gebunden und alle waren tot.
Tatsächlich kommt erst noch Johanns Sohn ins Spiel, weil der war nämlich auch in der Schlacht von Crécy, hat sich aber vom Schlachtfeld verdrückt.
Oh.
Also der hat wohl irgendwann erkannt, ups, hier ist nichts mehr zu gewinnen und hat sich auf die Schlacht zurückgezogen. Aber der Prince of Wales, auch der Schwarze Prinz genannt, war auf englischer Seite in der Schlacht von Crécy beteiligt. Und er soll auch, so sagen es einige Legenden, Johann von Luxemburg getötet haben. Auf jeden Fall fand er ihn dann auf dem Schlachtfeld und war voller Ehrfurcht vor diesem tapferen, edlen Ritter, der als Turnierheld galt und der nun in der Schlacht, obwohl er blind war, noch gezogen war und dort gestorben war für seinen Treueeid. Und das hat höchsten Respekt bei dem Schwarzen Prinzen gesorgt, sodass er dann den Wahlspruch von König Johann als seinen eigenen übernommen hat und man heute beim Prince of Wales das Schild Ich dien finde, auch tatsächlich in deutscher Sprache.
Das heißt, wenn der William, der Thronfolger in Großbritannien, wenn der also sich seinen Hut aufsetzt, dann ist das Wappen da zu sehen und dann steht da Ich dien.
Und das ist sozusagen die Huldigung des britischen Königshauses an diesen edlen, tapferen Ritter, der an der Seite seines Königs für sein Vaterland quasi gekämpft hat.
Aber jetzt waren wir auf dem Schlachtfeld in Frankreich bei Crécy, weit weg von Böhmen und von Luxemburg. Und dann finden wir die Gebeine von Johann 500 Jahre später an der Saar wieder. Was ist denn da passiert?
Zunächst ist der Leichnam von Johann nach Luxemburg gebracht worden. Dort wurde er dann auch beigesetzt in der Abtei Neumünster. Und dort lag er bis Ende des 19. Jahrhunderts. Da kam dann in Frankreich die Französische Revolution. Und die französischen Revolutionsheere zogen Richtung Luxemburg, besetzten Luxemburg. Und nun hatte man große Angst, was mit diesem prominenten Toten passieren würde. Denn die französischen Revolutionäre verachteten nichts mehr als Königshäuser und Könige. So dass sie also, wenn sie die Gebeine fanden, diese in alle Welt verstreut haben. Auf jeden Fall so, dass sie nicht mehr an einem bestimmten Ort für Verehrung positioniert waren. Also haben die Mönche in Neumünster gesagt, okay, wäre vielleicht eine gute Idee, diese Gebeine irgendwie zu verstecken. Da kommt ins Spiel die Familie Boch. Der Jean Boch bekam von den Mönchen diese Gebeine und er packte sie in eine Kiste und stellte sie erstmal bei sich auf den Dachboden ab. Der Sohn, also Jean-François Boch Buschmann, nimmt diese Gebeine mit nach Mettlach, weil er glaubt, dass sie dort sicherer aufbewahrt sind als in Luxemburg. Und dort liegen sie. Nach dem Ende der Französischen Revolution und vielen Schlachten herrschten dann in dieser Region die Preußen und damit auch die Hohenzollern. Und um diese Region zu entwickeln, entstanden enge Bande zwischen dem Haus der Hohenzollern, dem berühmten Architekten Friedrich Schinkel, und dem preußischen König Friedrich Wilhelm IV. Und das ist so. Beim guten Abendessen kommen häufig die besten Ideen. So war das auch, als diese drei Herren und weitere zusammensaßen, präsentierte Jean-François Boch Buschmann dem König die Gebeine von Johann. Und man kommt ins Reden und ins Schwätzen und sagt, ja, wie wäre es denn, wenn wir diese Gebeine in der Nähe ehrenvoll bestatten würden? Und da kommt dann Kastel-Staat ins Spiel. Diese Eremitage, die oben auf dem Berg steht, und das Gelände drumherum, hatte die Gemeinde Kastel dem Hause der Hohenzollern geschenkt.
Unabhängig von Johann.
Unabhängig von Johann.
Und diese Eremitage, das ist ja wirklich in den Fels, oder besser gesagt aus dem Fels rausgehauen. Dazu muss man sagen, der Friedrich Wilhelm, dieser preußische Kronprinz, das war ein großer Fan des Mittelalters gewesen. Und der sah ja in dem Johann ja auch so eine Art Vorfahr oder Ahne.
Und Schinkel hatte diese Ecke schon genauer ins Auge gefasst und gesagt, eigentlich ein geiler Spot für so ein Denkmal, für eine berühmte Persönlichkeit.
Ist ja auch ein beeindruckender Ort, da oben die Klause.
Definitiv, definitiv. Und so entstanden halt diese Baupläne für die Klause, die dann 5 Jahre später, 1838, vollendet war.
Ich habe von diesem damaligen, ist ja quasi schon ein Staatsakt, also von diesem damaligen Staatsakt, da gibt es natürlich auch damalige Zeitungsberichte, 1838. Ich habe hier einen gefunden von der Kölnische Zeitung, die damals offenbar einen Korrespondenten hier in der Region hatte, in Kastel-Staat. Und der hat dann einen Bericht verfasst. Und da heißt es dann, Dienstag, der 4. September 1838, Trier. Am 26. August war es in der romantischen Umgebung des 1,5 Stunden von der Kreisstadt Saarburg gelegenen Dörfchens Kastell an der Saar ungemein lebhaft. Man erwartete die irdischen Überreste König Johanns von Böhmen, welcher bisher eine Stätte und Asyl bei den Fabrikeigentümern Boch Buschmann in Mettlach gefunden hatte. Und dann wird halt beschrieben, wie da ein Schiff ankommt und den Leichnam über die Saar entsprechend gebracht hatte, wie das Schiff dann anhält unterhalb von Kastel, nämlich in Staat. Und dann heißt es weiter, es trug den königlichen Leichnam und seine Begleitung der Regierungsrat Nobiling, der Fabrikeigentümer Boch Buschmann von Mettlach und der Graf von Villers von Burg Esch, welcher der Feierlichkeit beizuwohnen gewünscht hatte. Bei Staat wurde die königliche Leiche gelandet und von hier aus bis zur Kapelle der Klause von 4 jungen Männern aus Kastel und einer gleichen Anzahl aus Saarburg, welche sich freiwillig dazu erboten hatten, abwechselnd getragen. Und dann?
Ja, und dann lag Johann in dieser Klause für die nächsten 108 Jahre.
Aber heute liegt er nicht mehr da.
Nein, heute liegt er nicht da. Weil 1946 die Luxemburger, die lange für die Rückführung von Johann gekämpft haben.
Und die zweimal von den Deutschen besetzt worden sind im Ersten und Zweiten Weltkrieg, also war nicht gut zu sprechen auf Deutschland.
Dann den Toten zurückbekamen. Die Luxemburger haben entsprechende Forderungen gestellt, dass er nach Luxemburg zurück überführt wird. Sie haben sich mit den Franzosen, die nach dem Zweiten Weltkrieg hier in der Region das Sagen hatten, darauf verständigt, dass die irdischen Überreste von Johann wieder zurück nach Luxemburg gebracht werden. Und so hat man also am 26. August 1946 Johann aus der Klause herausgenommen und nach Luxemburg in die Notre-Dame, also in die Kathedrale von Luxemburg-Stadt, überführt.
Und wofür steht Johann heute noch?
Zunächst ist diese Überführung natürlich ein Zeichen für die Westbindung der Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg. Also Franzosen und Luxemburger und Engländer und Amerikaner setzen hier gemeinsam eine Entscheidung um. Man kann sagen, das ist sozusagen der Beginn der europäischen Stunde, dass Staaten kooperieren, statt miteinander zu kämpfen. Johann ist bis heute ein Brückenbauer zwischen Ost und West, weil mit Karl dem IV.,
seinem Sohn,
haben wir, glaube ich, einen der erfolgreichsten Herrscher des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation, der eine relativ friedliche Zeit einläutete.
Die damalige luxemburgische Dynastie gibt es nicht mehr. Auf Karl folgte ja noch Sigismund und Wenceslaus, waren alles Könige in Böhmen, waren alles noch erfolgreiche Kaiser und Königin, bis sie irgendwann mal ausgestorben sind, in Anführungszeichen, und halt eben ihr Territorium, auch Luxemburg, an andere Mächte fiel, in diesem Fall an die Habsburger. Und auch das Königreich Böhmen gibt es heute ja auch nicht mehr. Das ist damals ja auch dann irgendwann mal Teil geworden von diesem Konglomerat der Habsburger. Aber das Grabmal von Johann, das gibt es ja heute noch. Wo ist das denn?
Also das Grabmal von Johann ist nach wie vor in der Klause von Kastelstein zu sehen. Man sieht da heute eigentlich nur noch den Sarkophag. Und an der Eingangswand, also im Rücken, wenn man in dieses Grabmal hineingeht, ist ein dynastischer Stammbaum der Hohenzollern aufgemalt mit Verweisen und Beziehungen zum Stammbaum der Luxemburger, weil natürlich die Hohenzollern ein großes Interesse daran hatten, als legitime Nachfahren dieses großen deutschen Herrschers zu gelten.
Und die Luxemburger haben dann aber auch ein Grabmal errichtet in der Kathedrale.
Aber eine Statue oder so gibt es für ihn nicht, oder? In Mettlach gibt es einen Brunnen. Vor der Abtei in Mettlach, dieser Brunnen, war das Geschenk von Kronprinz Friedrich Wilhelm an die Familie Boch-Buschmann dafür, dass er die Gebeine von König Johann bekam. Und man sieht einen stilisierten Ritter mit heruntergeklapptem Visier oben auf dem Brunnen stehen, der sein Schwert in der Erde steckt. Einfach auch ein Symbol der Treue.
Ein Ritter aus Luxemburg wird König in Böhmen und reitet blind in die Schlacht. Alexander, vielen Dank.
Gerne euch.
Hört gerne auch in unsere andere Folge mit einem anderen bekannten Ritter, Franz von Sicking, der theoretisch eigentlich gar kein Ritter war, aber oft auch als letzter richtiger Ritter bezeichnet wird. Hört gerne mal rein. Wenn ihr mehr zum Thema Johann der Blinde lesen wollt, findet ihr alle Infos natürlich auch auf volksfreund.de/porter. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, könnt ihr uns gerne per Mail schreiben an podcast@volksfreund.de. Bis dahin und bleibt neugierig.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.